Hi Timo, willkommen zu Schonungslos und Ehrlich. Wobei heute bin ich weniger schonungslos drauf, sondern eher mild und mildtätig. Weil das Thema, worüber wir heute reden wollen, ist, was passiert eigentlich, wenn die Liebe endet? Wenn die Beziehung zu Ende geht und die Trennung naht bzw. vollzogen wird, was passiert denn dann und gibt es Möglichkeiten, ein Beziehungsende auch gestalten zu können? Und zwar sozusagen, dass es in der Katastrophe endet, einerseits, wenn es misslingt und auf der anderen Seite, wenn es gelingt, dass es aber auch die Chance sein kann, durch diese Krise zu wachsen und dass sie was Neues ermöglicht. Also herzlich willkommen und ich denke, du und ich, wir haben beide Beziehungserfahrung, Beziehungstrennung, Abbrüche. Was war denn so deine letzte Beziehung, die geendet ist und nach welcher Dauer?
Ich habe verschiedene Trennungen erlebt natürlich in verschiedenen Beziehungen und ich würde sagen, manche Trennungen sind, oder ich habe eine Trennung im Kopf, wo es ja auf eine gewisse Weise auch in Teilen gut gelungen ist, diesen Abschied zu gestalten gemeinsam nach vielen Jahren zusammen. In meiner letzten Beziehung, die ging etwas schmerzlich auseinander, hat es leider nicht so funktioniert. Meine letzte Beziehung war 3,5 Jahre. Und die Beziehung ist lebendig gestartet, es gab Leichtigkeit, es gab Humor, da gab es viel, was mich angezogen hat. Und dann hat sich in der Beziehung aber so herauskristallisiert, mehr und mehr, dass die Werte nicht so ganz die gleichen sind, die wir leben. Was mir mal so ein bisschen gefehlt hat, war eine tiefe Verbindung auf so einer tieferen Ebene. Meine Partnerin von damals war eher so die so ein Energiebündel, humorvoll, lustig, also die Qualitäten eingebracht, aber hatte auch mal eine gewisse Schwierigkeit, sich wirklich einzulassen in der Tiefe. Wir haben verschiedene Muster gelebt, dass wir beispielsweise uns schwer getan haben, Konflikte konstruktiv offen auszutragen. Ich habe schon ein Lebensthema mit einer gewissen Harmoniebedürftigkeit aus meiner eigenen Geschichte. Ich würde behaupten, es war bei meiner Partnerin noch krasser. Und dann hatten wir wirklich Themen auch damit, dass Konflikte überhaupt erstmal gesehen werden. Also von beiden Seiten, wo leben wir eigentlich aneinander vorbei oder wo erhoffen wir uns gemeinsam was anderes hinzukriegen und dort wirklich auch in den Konflikt zu gehen, die Auseinandersetzung zu gehen, konstruktiv, hat kaum stattgefunden. Ich glaube, wir hatten, das ist mir schon fast unangenehm zu sagen, aber wir hatten in der Beziehung, glaube ich, drei, sage ich mal, etwas aussagekräftigere Konflikte oder Streits, wo in die Auseinandersetzung gegangen sind. Sonst war das sozusagen sehr unterm Deckel, ja. Und wir haben uns beide sehr schwer getan, da ranzukommen. War eine spannende Erfahrung für mich, weil ich habe auch schon anderes erlebt in Beziehung. Und das war leider eine Trennung, also ich habe mein Muster in der Trennung gefahren und sie hat ihr Muster in der Trennung gefahren. Mein Muster war, dass ich erstmal, anstatt auch in meinen Schmerz, weil ich wurde tatsächlich auch verletzt in dieser Beziehung sehr stark gegen Ende hin, und anstatt dass ich in diese Verletzung gehe und diese Wut und die Verletzung, die da war, wirklich auch zum Ausdruck bringe, mich zumute mit dem, was mich da verletzt hat, bin ich ins Verständnis gegangen. Und ich habe begonnen, schon schnell, bevor ich überhaupt diese Wut zum Ausdruck gebracht habe und diese Verletzung, habe ich schon schnell begonnen zu sagen, ja, und wo war denn meine Schuld? Wo war denn mein Anteil des Ganzen? Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber wenn erstmal die Verletzung und die Empörung und die Wut über das, was passiert ist damals in dieser Unehrlichkeit, nicht Raum findet, ist es natürlich kein gesundes Muster, sofort ich bezogen zu schauen, wo ist meine Schuld, was war mein Anteil, dass es so gekommen ist, anstatt wirklich da eine ordentliche Auseinandersetzung zu gehen. Und ich bin dann so weit gegangen, dass ich sogar noch mich verbogen habe gegen Ende der Beziehung, um diese Trennung möglichst gut auseinandergleiten zu lassen, habe ihr noch Umzugskartons vor die neue Wohnung gefahren, also eine Katastrophe, jemand anderes hat gesagt, raus hier, ja. So, das war so mein Muster in dieser Trennung, absolut ungesund und mich selbst sozusagen, eigentlich könnte man schon sagen, über mich selbst gehend oder verachtend in dem Moment. Und bei ihr war spannend, sie ist in die absolute Kälte gegangen, so wie ich es empfunden habe. Also ich spreche ja natürlich nur aus meiner Empfindung. Und auf einmal war das Ganze vorgefallen, dann war die Trennung im Raum und auf einmal hatte ich das Gefühl, boah, da ist ja überhaupt kein Mitgefühl, keine Empathie, kein Verständnis mehr. Also diese Bewältigungsstrategie, in diese absolute Kälte zu gehen. Und das hat mich unglaublich erschüttert und schockiert. Und diese Trennung ist nicht mit zum Beispiel einem schönen Abschiedsritual auseinandergegangen, wo man wirklich nochmal gesagt hat, hey, was haben wir einander geschätzt? Ja, wie lassen wir uns gehen? Gibt es da nochmal ein Ritual für die Zeit? Es waren 3,5 Jahre. Und das ist halt dann so auseinandergeflogen. Und ich muss natürlich dann auch für mich einsehen, wenn dieses Ritual, wenn das Gegenüber nicht zur Verfügung steht, da nochmal in einen guten Abschied zu gehen, dann ist das so. Ja, dann musst du deinen eigenen Umgang damit finden. In einer anderen Beziehung hatte ich das eben nach, das war 7 Jahre fast oder über 7 Jahre, da haben wir dann noch ein schönes Ritual zum Abschluss gemacht, haben noch ein gemeinsames Bäumchen gepflanzt für die Zeit, gepflanzt und sind da nochmal schon durch so einen emotionalen Prozess zumindest zum gewissen Grad gegangen, ja, und das hat da komplett gefehlt.
Interessant, dass du sozusagen diese zwei unterschiedlichen Erfahrungen gemacht hast. In dieser längeren Beziehung würde ich eher von einem gelungenen Ende sprechen. In der zweiten Beziehung eher ein misslungenes Ende. Und da zeigt sich auch gerade eine der sozusagen der Voraussetzungen für ein gelungenes Ende. Es braucht zwei. Es braucht beide dafür. Und wenn sich einer von beiden verweigert, dann kannst du es zwar für dich beenden und das so gut wie möglich hinkriegen, aber das ist eher dann ein Abbruch als ein Ende. Ja, spannend. Was unser heutiges Beziehungsbild ist ja, wir verlieben uns, die Hormone toben, da ist Leidenschaft und so weiter und die Liebe geht zwar durch Höhen und Tiefen, aber sie bleibt. Woran hast denn du gemerkt, dass die Liebe schwindet?
Tatsächlich daran, dass wir immer mehr Autobahnen gefahren sind und jeder auf seiner Spur. Das heißt, ich habe mich ums Unternehmen gekümmert, ich habe viel ins Unternehmen gegeben. Sie hat sich dann sozusagen das, was da vielleicht auch gefehlt hat dann in der Beziehung, mehr im Außen geholt, ist tanzen gegangen, war viel unterwegs, war bei Freunden. Und das Interessante war noch zu Beginn, wenn ich jetzt von mir so spreche, ich habe das erstmal so unter dem Claim der Unabhängigkeit in Beziehung verpackt. Ja, das hat irgendwie sich gut angefühlt. Ich habe meine Freiheit, man muss nicht immer ständig alles abklären, man wird nicht ständig gefragt, wo bist du? Und zu Beginn war das noch in einem gesunden Verhältnis und ist dann irgendwann stark gekippt. Das heißt, wir haben uns kaum noch in der Tiefe wirklich die Zeit und Präsenz füreinander genommen. Ich habe zwar gegen Ende hin viel versucht, noch mit Paarseminar, mit allem Möglichen, aber es hat nicht mehr gegriffen. Das heißt, wir haben so diese tiefe Verbindung zueinander und vor allem diese Präsenz und die lebendigen Momente miteinander der Gestaltung der Zeit mehr und mehr verloren. Und das in so einem Prozess, zum gewissen Grad habe ich es schon auch mitbekommen, würde ich sagen, oder beobachten können. Und gleichzeitig gab es auch eine unbewusste Komponente, wo ich nicht hinschauen wollte, was gerade passiert. Und dieses Laufenlassen von beiden Seiten hat letztendlich in den Clash geführt. Also hat dann wirklich dazu geführt, dass wir gemerkt haben, okay, es passt auf beiden Seiten nicht mehr. Wir haben aber, glaube ich, auch entdeckt, dass wir unterschiedliche Werte leben. Also dass mir Werte wichtiger sind wie Werte, die ihr wichtig sind und andersherum. Und sich das natürlich auch im Verhalten in der Beziehung ausgedrückt hat. Und naja, das hat sich dann halt so weit entwickelt, dass es dann wirklich eben in diesem Clash geendet ist, von dem ich erzählt habe. Aber es war ein schleichender Prozess und es war ja natürlich nicht von heute auf morgen.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass du das auch nochmal so sagst. Das passiert eben nicht auch von heute auf morgen, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und du erzählst ja so, und am Anfang war es eher Freiraum für dich, Freiraum für sie und gleichzeitig habt ihr aber auch noch gemeinsame Zeit verbracht. Und ich krieg so den Eindruck, und dann wurde es so zu einem Nebeneinander her mit viel zu wenig Berührungsstellen.
Genau, also wirklich dieses sich füreinander Zeit nehmen, den anderen auch wieder regelmäßig zu erobern. Ja? Also wenn ich jetzt von mir spreche, ja, damit habe ich irgendwann aufgehört. Das ist einfach abgeflacht zwischen uns und da war es dann tatsächlich dann auch zu spät, wo es darum ging, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir es nochmal rumreißen, haben wir nicht geschafft und die Trennung war das absolut Richtige, was hätte kommen müssen zu dem Zeitpunkt. Also es ist nicht so, dass ich dem noch nachhänge und sage, ja, wir hätten es nochmal versuchen sollen und wir hätten, sondern das war schon sehr klar, deutlich am Ende, das ist wir zwei sind nicht füreinander bestimmt für ein längeres Leben. Das kam sehr klar raus. Es ist schade, dass es so lange gebraucht hat, so rückwirkend, auch wenn es natürlich auch eine schöne Zeit war. Ich will ja nicht, das war eine schöne Zeit, die wir zusammen hatten und ein Lebensabschnitt und mit allem, was passiert ist, ist der Mensch, mit dem man eine Zeit gegangen ist, auch wenn viel Verletzung und so weiter stattgefunden hat, immer auch ein Teil im Herzen. Ja. Und dennoch war da was in mir und wo ich jetzt zurückwirkend sage, wow, Timo, wo warst du mit deiner Präsenz rechtzeitig zu erkennen, dass vielleicht der Holzweg gemeinsam gerade gegangen wird. Ja, und war eine gute Erfahrung in dem Sinne, dass ich natürlich viel jetzt daraus lernen kann. Und ich meine, es ist ja nicht selten, wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt, dass die Partnerwahl nach solchen Erfahrungen bewusster werden kann. Ja, dass man sagt, was sind denn eigentlich meine Erwartungen, was sind denn meine Werte und so weiter. Aber gut, wir sind ja heute beim Thema Trennung, weil darüber haben wir ja schon gesprochen. Jetzt ist es ja so, wenn wir so vielleicht das Ganze auch gesellschaftlich anschauen, wir arbeiten ja viel mit Menschen. Wir haben Menschen in unserem Umfeld, so wie jeder auch. Und ich würde mal die Behauptung aufstellen, dass eine gesunde Trennung in den seltensten Fällen wirklich stattfindet. Also man kann sich natürlich über die Verletzung, die stattgefunden hat, auseinandersetzen, über den Schmerz und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, und wir feiern auch die gemeinsame Zeit, wir gehen in ein Abschiedsritual, wir hauen uns am Ende nicht noch alles um die Ohren oder wir gehen nicht in Mechanismen wie kalten Rückzug oder ein absolutes Klammern und den anderen zurückholen wollen, Kontrolle zurückgewinnen, sondern man geht wirklich auf Augenhöhe, zwei erwachsene Menschen, durch einen Trennungsprozess, der schmerzhaft sein mag, auch mit einer Reflexion vielleicht und welche alten Wunden berührt das noch. Also nicht alles ist diese Trennung, das ist ja auch ganz großes Thema, dass viele nicht voneinander trennen oder zumindest nicht reflektieren, dass da vielleicht gerade nicht nur diese eine Trennung angesprochen wird, sondern eine ganze prägende Erfahrung aus Kindheit des Verlassenwerdens, des Vernachlässigtwordenseins, des Nervensystems und häufig der Kopf ja schon viel weiter ist wie der Körper. Das heißt, dass wir im Kopf alles schon zurecht haben. Wir wissen, okay, es passt nicht, die Trennung wäre jetzt der gesunde Schritt, aber der Körper, das Nervensystem, das ist das, was in den Überlebensmodus kommt, weil Trennung früher möglicherweise bedrohlich war, jetzt auch natürlich mit einem Schmerz verbunden ist, weil man hat den Menschen ja begleitet und geliebt einen Lebensabschnitt, aber da kommt halt alles auf einmal. Ja. Und da kann der Körper sozusagen uns dann, wenn wir nicht bewusst damit umgehen, wieder in richtig toxische Trennungsmuster schicken.
Ja, das ist wichtig, dass du das nochmal so beschreibst, dass wenn die beiden Partner sozusagen ihre eigenen Kindheitstraumata nicht kennen, das, was sie erlebt haben in so einem frühen Lebensalter und in ihrer Jugend, dass all diese Muster dann unbewusst abgefackelt werden in der Trennung. Und genau wie du das sagst, dass es nicht mehr nur um die Trennung an sich geht, sondern alle unverarbeiteten Erfahrungen und Erlebnisse kommen mit hoch und werden mit abgefackelt. Und das gibt dann häufig eine Brisanz und eine Intensität und auch eine Wut oder vielleicht einen Wunsch nach Rache, der eigentlich gar nicht zu der Trennung so gehört, sondern womit die Trennung belastet ist zusätzlich. Und das andere, was du so angeschnitten hast, dass wir eigentlich überhaupt keine gute Trennungskultur in unserer Gesellschaft haben. Das hast du ja nur so mit anderthalb Sätzen so bezeichnet. Ich erzähle vielleicht ein bisschen aus meiner Erfahrung. Ich bin ein bisschen älter und ich habe so zwei Ehen geführt. Und die erste Beziehung war 14 Jahre, die zweite Beziehung war so 22 Jahre. Also das heißt, im Schnitt bin ich schon mal ganz gut, weil das durchschnittliche Haltbarkeitsdatum einer Ehe heutzutage ist ungefähr 15 Jahre. Und wenn man 22 und 14 durch 2 teilt, bin ich glatt drüber. Also ist schon mal ein Grund zum Feiern. Das Zweite, glaube ich, ist, was tatsächlich wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Art von romantischer Liebe, was wir uns unter einer Verbindung vorstellen, dass es nicht immer so war. Dieses moderne Bild von, was sollte eigentlich eine Beziehung oder eine Ehe sein, geprägt von romantischer Liebe, stammt aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Vorher war Ehe oder Gemeinschaft war tatsächlich bedeutete Versorgung und Fortpflanzung. Bedeutete Erbfolge. Kinder bedeuteten Arbeitskräfte, Fortführung des Hofes, der Landwirtschaft. Eine Historikerin hat mal gesagt, die Beziehungsgemeinschaft war viel zu wichtig, um sie auf Liebe zu bauen. Weil sozusagen auch die damals schon wussten, dass Liebe kann sich verändern, verflüchtigen. Diese Beziehungen damals waren darauf angelegt, um Sicherheit zu schaffen, Versorgung zu garantieren und Fortpflanzung zu ermöglichen. Das waren die drei Hauptkriterien für eine Ehe damals. Und es hat auch funktioniert. Und wenn man sich mochte und Liebe dazu kam, war das wunderbar. Aber das war nicht die Voraussetzung und Bedingung zu der damaligen Zeit. Das Zweite, was wichtig ist zu wissen, dieser Spruch, bis dass der Tod euch scheidet, steht seit 1549 im englischen Gebetsbuch. Und das war natürlich zu einer Zeit, wo Seuchen, Krankheiten, Hungersnöte, Kriege als Todesursache allgegenwärtig waren. Das heißt, diese Formel, bis dass der Tod euch scheidet, war eine Realität in den damaligen Beziehungen. Die Menschen wurden tatsächlich durch Tod getrennt, nicht durch Scheidung, weil der Tod war das Nächste, was eintrat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn ich Historikern folge, die sagen, die durchschnittliche Beziehungsdauer war damals, und wir reden jetzt von 15, 16, 1700, war 15 bis 20 Jahre. Heute haben wir sozusagen eine Beziehung, und dann trat der Tod ein. Und durch welche Ereignisse noch immer, und es gab natürlich immer Ausnahmen, aber das war der Durchschnitt. Heute, wenn du mit 25 heiratest und 80 Jahre alt wirst, dann bist du bei 55 Jahren. Das heißt, wir haben eine Beziehungsdauer zwischen 50 und 60 Jahren, möglicherweise. Das bedeutet ja, das ist fast eine Verdreifachung. Und die Idee heutzutage ist, wenn wir ein Leben lang zusammenbleiben, müssten wir eine dreifach so lange Zeit überbrücken. Und wenn sozusagen die durchschnittliche Haltbarkeit einer Ehe heute bei 14,6 Jahren liegt, dann ist es ziemlich genau wie damals im Mittelalter, wo die eben durch Tod beendet wurde. Das heißt, um das auch nochmal vielleicht zu sagen, wir sind eigentlich gar nicht beziehungsunfähiger geworden, sondern wir haben veränderte Rahmenbedingungen.
Ich glaube nicht, dass wir beziehungsunfähiger geworden sind. Ich glaube, das war damals eher in gewissen Zeiten, die du gerade geschildert hast, eher schwieriger, die Beziehungsfähigkeit, würde ich jetzt mal so interpretieren. Es gab natürlich verschiedene Phasen in der Entwicklung des Menschen. Ich meine, es gab auch Phasen bei den Urvölkern, da haben mehrere Frauen ein Kind gestillt und es gab die Monogamie in dem Ausmaß, wie wir sie jetzt haben, noch gar nicht. Ich glaube, es sind ja auch unterschiedliche Rahmenbedingungen. Das, was du beschrieben hast, ist strukturell war es halt so, oder gab es gewisse Strukturen, die von außen die Beziehung zusammengehalten haben. So, jetzt leben wir aber in gesellschaftlichen Strukturen, wo eine gewisse Freiheit herrscht und da, wo die Beziehung natürlich auf völlig neuen Berührungspunkten und Werten basieren muss, weil du kannst ja nicht sagen, oder es nicht mehr ist wie damals, wo äußere Umstände die Beziehung zusammen gezwungen haben. Ja. Und das macht natürlich, sage ich mal, auf einer tiefgehenden Ebene, wie wir uns begegnen und wie wir Beziehungen leben, anspruchsvoller, ja, weil wir können uns nicht mehr darauf ausruhen, dass wir zwangsmäßig zusammen durch diese Zeit gehen müssen. Und das fordert uns natürlich auch ganz anders, weil es gibt eine große Freiheit, die sehr gut ist. Und das bedeutet, wenn wir zusammenbleiben wollen, dann müssen wir uns Präsenz schenken. Dann müssen wir lebendig miteinander Zeit verbringen, müssen uns in der Tiefe auch berühren können, müssen, genau wie ich schon gesagt habe, präsent sein, müssen gemeinsam neue Abenteuer erleben, uns ausprobieren. Das heißt, weil sonst wird die Beziehung irgendwann möglicherweise langweilig, fadet so aus, wie ich es zum Beispiel jetzt mal beschrieben habe aus einer eigenen Erfahrung. Ja, und früher gab es halt die äußeren Umstände, die haben es trotzdem zusammengehalten. Da kann die Beziehung vielleicht am Ende noch so langweilig und noch so katastrophal gewesen sein. Also da gab es ja wirklich Zwänge. Was ich vielleicht noch spannend finde, ist, wenn wir von Trennung sprechen, Trennung ist ja nicht nur der Zeitpunkt, in dem wir die Trennung aussprechen oder der Zeitpunkt danach. Sondern ich glaube, viele Menschen leben schon in einem Trennungsprozess, möglicherweise über Jahre hinweg, bevor die eigentliche Trennung dann möglicherweise, weil es nicht mehr anders geht, einsetzt. Das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig, auch viel früher Trennungszeichen zu erkennen in einer Beziehung, wenn wir denn die Beziehung vielleicht auf einem guten Niveau, in einer tiefen Verbindung halten wollen. Und das beginnt ja schon damit, dass wir nicht mehr so viel Interesse füreinander zeigen, dass wir beginnen, uns beispielsweise abzuwerten gegenseitig. Indem wir merken, okay, wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, um lebendig gemeinsam etwas zu erleben und zu begegnen. Auf einmal wird alles im Außen interessanter. Ja, die Lebendigkeit kommt vielleicht durch andere Menschen, Männer, Frauen im Außen und so weiter. Das heißt, dort beginnt ja schon der Trennungsprozess. Und ich glaube, viele Menschen schauen dann vielleicht, naja, okay, jetzt war die Trennung, was war jetzt schiefgelaufen? Sondern nee, das hat schon begonnen, Jahre zuvor möglicherweise, Monate zuvor. Und da ist ja schon der Zeitpunkt, wo man theoretisch intervenieren sollte als Paar, wenn man denn die Beziehung halten möchte. Und dazu braucht man schon das Bewusstsein dafür, was sind denn erste Trennungsanzeichen.
Stimmt. Ich denke auch, also die meisten Beziehungen gehen schon zu Ende, lang bevor einer darüber spricht. Ich kann mich erinnern an meine erste Ehe. Ich hatte so ein Gefühl, wir erstarren in Gewohnheiten. Wo es wiederholt sich und bei mir war das Interessante, was dazu kam, ich bin ja so ein früh traumatisiertes und also bindungstraumatisiertes Kind. Das heißt, ich habe diesen frühen Bindungsverlust erfahren und ich hatte eine Frau, die das Gleiche erlebt hatte, nur ein bisschen anders. Und wir kommen beide aus Familiensystemen, die uns nicht wirklich Halt, Orientierung, Schutz und Sicherheit geboten haben. Die haben uns materielle Versorgung geboten, aber keine seelische Sicherheit. Und was wir beide gemacht haben, als wir uns getroffen haben, war, dass wir haben uns als Paar diese Sicherheit, dieses Vertrauen, dieses wechselseitige uns sehen, das haben wir uns geschenkt. Das, was wir in unserer Familie nicht erlebt haben, haben wir in unserer Paarbeziehung gelebt. Und wir waren wirklich so ein Powerpaar. Also auch so ein Projektpaar. Wir haben immer wieder irgendwas auf die Beine gestellt und das hat uns viel Spaß und Freude gemacht. Aber was wir beide nicht hatten, wir hatten keine guten Bilder von Familie. Und dann bekamen wir zwei Kinder und was dann passiert ist, war, dass da hat sich ja unser Rollenverständnis und auch unsere Rollenaufgaben haben sich geändert. Also von zwei Liebenden, von Mann und Frau, die zusammen was machen, wurden wir auf einmal Eltern. Und darauf lag dann auch das Schwergewicht und der Fokus. Und wir hatten in uns aber keine gute Basis, um gemeinsam Eltern zu sein. Das heißt, das hat uns nicht wirklich verbunden. Meine damalige Frau hat es in ihrer Familie nicht erlebt, ich habe es in meiner Familie nicht erlebt. Und da hat sie sich das dann, was wir als Mann und Frau zusammen so gelebt haben und auf die Beine gestellt haben, als die Kinder da waren, da ist uns so die Grundlage, das hat uns so ein bisschen den Boden entzogen. Und was dann passiert ist, ist so, dass ich gemerkt habe, oh, anscheinend haben wir beide alles miteinander gelebt, was wir miteinander leben konnten. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, da geht's nicht mehr weiter. Und das anzuerkennen oder überhaupt erstmal zu verstehen, dass ich an dem Punkt war, so, dann das zu akzeptieren, dass das so sein darf, dass dies, das, was uns vorher verbunden hat, dass das nicht mehr im ausreichenden Maß vorhanden war, ohne mich sozusagen schuldig zu fühlen und in die Pfanne zu hauen. Und der dritte Schritt war dann, das auszusprechen. Und das habe ich eben auch so verzögert, weil das ist genau das, was du sagst. Ich war schon viel früher, habe ich die Beziehung in Frage gestellt und war in der Krise und ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen. Und dann, als ich es angesprochen habe und gesagt habe, da kam das dann natürlich auch eine Intensität. Da war ich schon an so einem Punkt, ich kann nicht mehr. Und wenn mir das gelungen wäre, sozusagen vielleicht 2 Jahre vorher, wenn ich es hingekriegt hätte zu sagen, wie es mir geht und was ich mir wünsche und was ich in unserer Beziehung brauche, damit sie weitergehen kann, wäre es vielleicht anders gelaufen. Konnte ich damals nicht. Aber ich bestätige es aus meiner eigenen Erfahrung, es fing schon viel früher an und das Schweigen darüber und das in mich hineinfressen, es mit mir austragen, war einer der Gründe, warum es dann sozusagen zu spät war und auch nicht mehr zu retten war.
Spannend, ich kenne ähnliches Muster. Bei mir war es teilweise so, dass ich gespürt habe, aber noch nicht ganz hinschauen wollte, weil das hätte ja Konsequenzen theoretisch auch nach sich ziehen müssen, wenn ich konsequent wäre denn. Habe aber auch erlebt, dass ich Dinge manchmal dann gar nicht oder zu spät angesprochen habe. Und das ist ja das Paradoxe an dem, finde ich, weil es ist ja die Angst vor Bindungsverlust, wenn ich es anspreche. Es ist die Angst, kriege ich durch die Bedürfnisse oder den Konflikt oder was ich da einfordere, um die Beziehung vielleicht wieder anders zu leben, erfahre ich da möglicherweise eine Zurückweisung. Also das, zumindest wenn ich jetzt von mir ausgehe, würde ich mal sagen, stecken solche Themen dahinter. Also halte ich meinen Mund, was natürlich absolut paradox ist, weil das letztendlich dazu führt, dass es dann zu einer Trennung oder zu einer Trennung kommt, weil es halt nicht mehr anders geht. Und das ist ja eigentlich was, ich denke, kann man vorstellen, dass es in vielen Beziehungen Thema ist, dass nicht genug gesprochen wird, nicht genug konfrontiert, nicht genug zugemutet wird. Und da stecken natürlich auch verschiedene Muster dahinter, aber das ist das, was uns letztendlich ja dann mehr und mehr Richtung Trennung schiebt in der Beziehung. Und ja, ich hab so Sachen erfahren, wie zum Beispiel, dass ich dann meine Partnerin so auf die Projektion der Heiligen, ja, die war dann auf einmal die Heilige und um die habe ich mich gekümmert und hab den Rahmen gehalten und bloß nicht auch zum Beispiel mal meine Fantasien ansprechen, auch sexuell mal zu sagen, hey, ich will mal das ausprobieren, ich habe darauf mal Lust, dafür einzustehen, ja, aber nicht nur auf der sexuellen Ebene, auch auf anderen Ebenen, ja. Und das ist ja genau das, was dazu geführt hätte, dass da Lebendigkeit wieder reingekommen wäre, dass da Präsenz reingekommen wäre. Aber anstatt irgendwie da meinen Arsch zusammenzunehmen und es mich zu trauen, mich zuzumuten, bin ich still geblieben. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass es irgendwann geclasht ist.
Naja, und das ist ja kein charakterlicher Fehler, sondern das ist einfach die Angst von bindungstraumatisierten Zurückweisung und Verlust der Bindung zu erfahren. Und dann machen wir solche Sachen. Und das andere ist tatsächlich so, es hört sich ein bisschen blöd an, aber es war früher einfacher. Es ist einfacher, sozusagen eine Versorgungsgemeinschaft zu bilden, eine Schutzgemeinschaft, eine Fortpflanzungsgemeinschaft, als eine Beziehung und Ehe heutzutage, die sozusagen ein ganz anderes Anforderungsprofil mit sich bringt. Und wenn ich mir das so anschaue, das ist ja fast eine Überforderung, Überfrachtung, was wir heute alles sein sollen. Also da gibt es auf der einen Seite dieses Rollenpaket. Wir sollen einmal Liebespartner, bester Freund, intellektuelles Gegenüber, Co-Elternteil, erotische Erfüllung und Partner sein, einen sicheren emotionalen Hafen bieten, Wirtschafts- und Alltagspartner sein, Entwicklungsbegleiter und das über Jahrzehnte. Also da sozusagen beim Aussprechen sozusagen wird mir da schon, komme ich schon allein in die Überforderung und vielleicht noch dazu, dass Ehe soll heute sozusagen diese höchsten Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung erfüllen, nach Sinn, nach Wachstum, bei gleichzeitig sinkender Paarzeit. Und das ist das, was du am Anfang beschrieben hast. Dieses in deiner zweiten Beziehung, dass die Paarzeit wurde eigentlich immer weniger. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Dilemma. Auf der einen Seite steigen die Ansprüche an Beziehung und gleichzeitig sinkt aber die Zeit, die wir uns dafür nehmen, um diese Ansprüche zu erfüllen. Und das hat natürlich was mit unseren vielen Rollenanforderungen in dieser Welt zu tun.
Einmal, und ich glaube, es hat zwei Ebenen, also die Erwartungen, die da gerade, die du gerade in den Raum gegeben hast, die ja ein großes Thema sind. Das ist für mich aber auch eine Ebene der Konstruktion auf der Ratio-Ebene. So, das sind die Erwartungen, so stellen wir uns das vor, das ist das Idealbild, das ist das perfekte Beziehungsausgestaltungsmodell, was du gerade gesagt hast. Das ist aber für mich die rationale Ebene. Der Hauptgrund, glaube ich, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist, dass wir eigentlich die ursprünglichsten Dinge, die wichtig sind zwischen Mann und, nehme ich jetzt mal eine Beziehung zwischen Mann und Frau, es gibt ja auch Gleichgeschlechtliche, aber ich gehe jetzt mal, das ist das, was ich kenne, dass die Basis, das Wichtigste nicht mehr gelebt wird. Da brauchst du praktisch gar nicht die großen Konzepte, meiner Meinung nach, du musst das alles können, du musst das erwarten. Das resultiert aus der Unzufriedenheit, dass die Basis nicht mehr stimmt teilweise.
Was ist denn für dich die Basis?
Die Basis ist, dass wir einmal wirklich füreinander präsent sind, dass wir uns trauen, uns zuzumuten, dass wir Bedürfnisse äußern, dass man in Konflikte auch mal gehen kann. Und ja, dass man sozusagen, dass, wenn ich jetzt mal von Beziehung zwischen Mann und Frau geht, dass die Frau die Möglichkeit hat, ihre weiblichen Seiten zu leben, ihre Qualitäten, und der Mann auch seine männlichen Seiten. Und natürlich gibt es immer beide Anteile, das ist völlig klar. Aber ich meine, wenn zwei Neutrum zusammen sind zwischen Mann und Frau, dann verlieren wir die Pole und dann verlieren wir die Anziehung und irgendwann clasht es auseinander, weil dann kommt irgendein Lover daher, ein Liebhaber, und da gibt es ja auch so, wenn man jetzt so von den Archetypen ausgeht, die verschiedenen Archetypen im Männlichen, wie den König, der Weise, der praktisch schon Zeit seines Lebens hinter sich hat. Es gibt so den Revoluzer, den Liebhaber, das ist meistens so die Zeit, wenn man noch jünger ist und dann so gegen alles rebelliert. Es gibt den Krieger. Und nicht selten ist das Phänomen, dass praktisch dann ein Liebhaber daherkommt und all das weckt in der Frau, was sozusagen in der Beziehung nicht mehr gelebt wird. Und ich glaube, wenn wir wieder mehr zu gewissen Basisqualitäten zurückkommen, wie eben präsent füreinander zu sein und das, was ich genannt habe, dann brauchen wir auch nicht Riesenkonstrukte, die perfekte Beziehungswelt erklären. Auf einer respektvollen Art und Weise natürlich.
Das wird jetzt natürlich alle Paartherapeuten schockieren, zu denen ich auch gehöre. Dass man das auf dieser rationalen Ebene gar nicht so sich da so verzetteln muss und so weiter, sondern dass man es ganz einfach runterbrechen kann. Und da gibt es ja was, und es stimmt einfach, wenn wir keine Zeit füreinander haben, was soll sich denn dann entwickeln? Und ich sehe das ja, ich mache ja nun seit vielen Jahren Paarbegleitung. Da hast du diese Paare, die beide hoch engagiert, gerade wenn beide Paare arbeiten und. Und die strugglen so vor sich hin und die Paarzeit wird immer weniger. Das ist in der Tat, das ist das Häufigste, was ich höre. Wir haben keine Zeit mehr für uns und unsere Beziehung. Sondern die sind im Tun, die haben sich ihr Haus gebaut, die haben ihre Firma aufgebaut, die arbeiten, die machen. Und sie haben viel zu wenig Zeit, um miteinander zu sein, um mal nichts zu machen, um mal zu gucken, was entsteht denn, wenn wir einfach beieinander sind.
Genau, das gibt es natürlich in zwei Möglichkeiten. Einmal durch strukturelle Zwänge. Beispielsweise, es ist nicht genug Geld da. Mann wie Frau oder je nachdem, nach Paarkonstellation müssen arbeiten beide, haben kaum Präsenz füreinander. Und dann gibt es noch das Thema der Priorisierung. So. Also ich kann aus meiner letzten Beziehung sagen, wir haben beide nicht priorisiert, weil das ist nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre. So. Und das ist natürlich ein häufiges Phänomen oder ein häufiges Thema, das auch nicht priorisiert wird. Ja? Dass da einfach nicht die Aufmerksamkeit hingerichtet wird, sich diese Zeit füreinander zu nehmen und anzuerkennen, dass das eben absolut nötig ist.
Ja, das stimmt. Dieser alte blöde Satz, Beziehungsarbeit heißt, bedeutet eben Arbeit, auch in die Beziehung zu stecken, und Arbeit erfordert Zeit, Aufmerksamkeit, Reflexion. Und das ist relativ aufwendig. Und das ist tatsächlich so, wie wichtig ist mir meine Beziehung? Oder ist mir meine Karriere wichtiger? Oder irgendwas anderes? Meine Hobbys, denen ich nachgehe. Ich erlebe das, und da gibt es sozusagen noch einen Sonderfall in diesen Beziehungen. Das, was wir normalerweise uns wünschen, ist ja, dass wir die und der Erste in der Beziehung sind. Und dann kommt alles andere. Wenn es so ist, wunderschön. Es gibt es aber auch öfter, dass es eben nicht so ist. Zum Beispiel, ich kenne das von der Arbeit mit Musikern, Sängern, Künstlern, mit Menschen, die einer Berufung folgen. Und da kommt die Berufung kommt bei denen vor der Beziehung. Und wenn das nicht von vornherein sozusagen offengelegt wird und ausgehandelt wird, dass es stimmt, dann kommt es oft zu endlosen Kämpfen, wo entweder sie versucht, die Erste in seinem Leben zu werden, oder er versucht, der Erste in ihrem Leben zu werden. Und es wird nicht gelingen, weil beispielsweise diese Musikerseele hat den Vorrang, die will gelebt werden. Die Künstlerseele hat den Vorrang, sie will gelebt werden. Die Unternehmerseele hat den Vorrang, sie will gelebt werden.
Und das kann ja was Hochattraktives sein. Nehmen wir jetzt mal, du hast ein Beispiel von einem Musiker, also ein Mann, der ganz klar sein Lebensziel und seine Lebens- oder sagen wir mal Berufung und Verwirklichkeit auf Prio 1 setzt, was ja nicht heißt, dass er eine Beziehung führt, wo er keine Zeit für die Beziehung nimmt, wo er sich scheiße verhält und so weiter. Das heißt, wenn er gleichzeitig trotzdem an einer gewissen Prio darunter dann auch die Beziehung lebt und präsent auch auf dieser Ebene ist, so zu einem gewissen Grad, kann es ja auch was sehr Attraktives sein für die Frau, was die Beziehung schön in der Lebendigkeit hält. Oder
ja, das ist, es ist halt, stimmt, wenn man damit umgehen kann.
Ja.
Wenn man damit umgehen kann, und wenn du eben nicht diese, wenn du nicht in einem inneren Mangel bist, wenn der Partner nicht die Kompensation dafür ist, was dir fehlt, sondern wenn du etwas mit ihm teilen möchtest, was du sonst so in deinem Leben nicht hättest. Also wenn du eher sozusagen aus diesem Überfluss zusammen bist als aus einem Mangel. Und viele Beziehungen sind einfach aus einem Mangel zusammen, wo der andere mir etwas kompensieren soll, was mir schon früher gefehlt hat. Und endlich bin ich in einer Beziehung oder verheiratet und kriege jetzt alles das, was ich früher zu Hause oder als Kind nicht bekommen habe.
Da glaube ich, wäre es jetzt nochmal, bevor wir dann auch noch dahin gehen, wie kann denn eine schöne Trennung auch aus, was schön ist es nie zu 100%, aber wie kann, sage ich mal, eine gute Trennung gestaltet sein? Vielleicht nochmal darauf eingehen, warum Trennungen häufig so schief verlaufen oder leider teilweise so destruktiv in unserer Gesellschaft und was da auch das Ganze so schmerzvoll macht. Also ich glaube, über eine Sache haben wir schon geredet. Erstmal ist es ja so, dass Trennung auch immer einen alten Schmerz im Nervensystem in unserer Geschichte aktiviert. Das heißt, wenn wir, und die meisten haben ja gewisse Verlusterfahrungen irgendwie in ihrer Entwicklung gemacht oder des Verlassenswerdens oder vernachlässigt sein in gewissen Lebensphasen und so weiter. Das heißt, da wird ja schon mal was Tiefes mit aktiviert, was natürlich einen großen Schmerz erzeugt und deshalb uns auch so eine große Angst vor einer Trennung machen kann. Das ist so eine Sache. Die andere Sache ist, glaube ich, ein Idealbild von Beziehung wäre ja, dass wir eigenständige erwachsene Menschen sind, so, die sich sozusagen auf Augenhöhe treffen, sich gemeinsam lieben, gemeinsam eine Lebensphase oder Zeit verbringen, gemeinsam Abenteuer erfahren und sich gemeinsam unterstützen und gemeinsam ihr Leben gestalten, aber mit einer gewissen Autonomie auch, einer gesunden Autonomie beider Seiten, wo man nicht in Co-Abhängigkeiten, in diese inneren Kinderanteile komplett abrutscht und so weiter. So, ich glaube, ein großes Und dann müsste man jetzt mal sagen, wer kennt so jemanden, der so eine Beziehung lebt? Ich kenne niemanden. Aber das macht natürlich das Ganze auch nochmal Trennung so schwierig, weil wir ja teilweise Teile von uns aufgeben, teilweise in Abhängigkeiten rutschen in der Beziehung und das ja gar nicht so bewusst. Ja, da kannst du, glaube ich, teilweise noch so entwickelt sein, es wird dir in gewissen Stellen passieren. Und es ist eine Angst vor einem eigenen Identitätsverlust, wenn wir die Beziehung verlieren. Das heißt, da gibt es ja noch einen Schmerz, der nicht nur sich auf den Gegenüber bezieht, den wir schmerzlich loslassen müssen bei einer Trennung, weil wir haben ja viel Zeit verbracht und haben uns geliebt. Da gibt es noch die Komponente, und wer bin ich jetzt? Wirklich, wo ja. Menschen in tiefste Löcher und Lebenskrisen fallen, weil sie gar nicht mehr wissen, wer bin ich ohne diesen Menschen? So, und das ist, glaube ich, auch ein Beispiel dafür, warum Menschen sich häufig, obwohl es an der Zeit wäre, nicht trennen. Oder dann, wenn es dann soweit ist, nach der Trennung in tiefste Depressionen und Löcher fallen, weil das, was mich ausmacht, was mich glücklich macht, was mich zufrieden macht, was eigentlich aus mir herauskommen sollte und alles, was dazukommt, ist eine Bereicherung, ideal gesehen, ja, in der Partnerschaft, komplett der Boden entzogen ist.
Ja. Du sprichst so dieses weite Feld von Abhängigkeitsbeziehungen an, und damit meine ich jetzt noch nicht mal die materielle Ebene, sondern in dem Augenblick, wo ich meine Identität versuche, über den anderen herzustellen oder die andere. Wenn ich ohne die andere nicht mehr sein kann, wenn mein Leben ohne den Partner sinnlos ist, wenn ich nichts mehr mit mir anzufangen weiß, wenn ich alles gemeinsam machen muss, weil ich mit mir selber nichts hinkriege. Und das sind dann genau diese Beziehungen, und dann ist es bitter, wenn die zu Ende gehen, weil das fühlt sich dann oft an wie ein Sturz ins Nichts. So dieses endlose Fallen, und wenn sich das so anfühlt, dann kann ich schon darauf wetten, dass dahinter Kindheitstrauma ansteht, weil das fühlt sich dann an wie Sterben. Und wir sterben nicht, wenn die Beziehung endet. Das war früher. Also früher wurden Beziehungen eben durch den Tod beendet. Heute werden sie durch Trennung beendet in der Regel. Und wenn es sich trotzdem so anfühlt wie Sterben, dann steckt dahinter Trauma. Und deswegen sind dann auch die Reaktionen so heftig in diesem Trennungsprozess. Und von daher, damit Trennung gelingen kann, braucht es wirklich sowas wie da braucht es sowas wie Selbstregulation. Also diese Wahrnehmungsfähigkeit, ich bin jetzt in dieser Trennungsphase, meine Beziehung geht zu Ende, das fühlt sich scheiße an. Ich bin wütend, ich bin sauer, ich bin verletzt, ich bin traurig, ich weiß nicht mehr weiter. Dass ich lerne, mit diesen Gefühlen erstmal in mir umzugehen. Dass diese Gefühle in mir einen Raum haben, dass ich mir Zeit nehme, in mir diese Gefühle halten zu lernen und nicht einfach sozusagen im Schnellschuss auf meine Gefühle reagiere, irgendeine Aktion starte, was weiß ich, dem anderen Vorwürfe mache oder sonst irgendwas, sondern wirklich mir die Zeit nehme zu, was passiert da gerade in mir und was macht das mit mir? Und wenn ich mich denn selbst reguliert habe, dann zu teilen, was es mit mir macht. Also was passiert gerade in mir? Und das wäre sozusagen dieser erste Schritt zum Gelingenden. Im umgekehrten Fall, wenn ich das genau nicht mache, dann suche ich den Schuldigen. Und das sind in der Regel natürlich die oder der andere, nie ich selber. Du bist schuld, du hast das gemacht, dann geht's in die Vorwürfe. Und dann kann das kann dann eskalieren. Und dann geht es von der Schuld geht's in die Vorwürfe, und dann will man Wiedergutmachung haben. Und für die, die es interessiert, ist der Friedrich Glasel, der hat ein schönes Konflikteskalationsmodell entwickelt, was sich in drei Phasen unterteilt und dann in 9 Schritte. Und die drei Phasen bestehen darin, sagen, in diesen ersten drei Phasen, da kann man es noch hinkriegen, gemeinsam eine Lösung zu finden. In der zweiten Phase ist es schon Gewinner- und Verliererspiel. Und in der dritten Phase gehen sozusagen beide in den Untergrund und beide verlieren. Und demgegenüber gibt es natürlich auch eine positive Eskalationsspirale, wenn ich eben genau nicht in dieses Wer ist schuld oder du bist schuld.
Aber das finde ich so wichtig zu verstehen und sich bewusst zu machen, weil ja diese, du hast ja schon genannt, aus so einer Dynamik genau diese Reaktionen resultieren. Das heißt, es kann einmal die Schuldzuweisung sein, das heißt, man geht in den Krieg. Ich meine, es gibt Fälle, wo häufig noch Kinder involviert sind, die werden dann instrumentalisiert gegen den Partner oder die Partnerin, was völlig krank ist. Also auch, wo ich Mama frage, welche Liebe hast du zu deinen Kindern? Oder wahrscheinlich einfach Unbewusstheit zum Großteil. Oder das Klammern. Ja, also alles zu tun, den anderen doch noch um Hilfe und darum zu betteln, dass er bleibt, beispielsweise, kann ja auch so eine Reaktion daraus sein, weil das ist vielleicht die Reaktion des kleinen Kindes, was damals nicht anders konnte. Oder dieses, was dann noch häufig manchmal auch bei manchen ist, dieses On-Off, ja, ah, man kommt doch wieder zusammen, ah, wir sprechen dann nochmal in 2 Wochen, weil dieser Schmerz, von dem du gesprochen hast, ich spreche jetzt aus, ich lass dich los. Und ich lass dich dann auch los und wir haben keinen Kontakt erstmal, wir blockieren uns auf verschiedensten Ebenen erstmal, damit jeder für sich durch diesen Prozess gehen kann und nicht, ah, vielleicht in einem Jahr kommen wir wieder zusammen, sondern diese harte Realität, es ist vorbei, das auszuagieren und auch zu kommunizieren, so schwer ist, weil es diesen uralten Schmerz mit im Boot hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das eben verstehen, damit wir eben nicht, wenn es um Trennung geht, in diesen toxischen Verhaltensweisen und Dynamiken miteinander enden. Ich meine, ein anderes Beispiel, das war jetzt dieses Abhängig, Co-Abhängigkeit und so weiter, die zu solchen Trennungsprozessen führen kann. Gleichzeitig gibt es ja auch Beziehungen, zum Beispiel narzisstischen Beziehungen. Ja, aber es muss gar nicht narzisstisch sein. So Beziehungen, wo die so schwanken zwischen Distanz, Nähe, intensive Nähe, intensive Distanz, gleichzeitig dann wieder Herabwertung, dann wieder intensive Anerkennung, wo sozusagen immer wieder so eine Sucht nach einem Extrem entsteht und Menschen, und da habe ich eben auch schon miterlebt, wie Menschen dort in den toxischsten Beziehungen Jahre sich eigentlich in einem innerlichen Kündigungstrennungsprozess befinden, aber nicht wirklich diesen finalen Schritt gehen, weil sie da eben auch, was diese Dynamik angeht, so drin hängen. Und ja, eigentlich sagt auch viel die Art und Weise, wie wir Beziehung leben, wie später auch die Trennung stattfinden wird.
Während du gesprochen hast, gerade nochmal so überlegt, so dieser Wunsch oder diese Idee, du bist dazu da in der Beziehung, um mich glücklich zu machen. So, und damit schreibe ich dem anderen natürlich eine Macht zu, die ihm gar nicht zusteht. Und damit mache ich mich tatsächlich abhängig. Und damit kann die oder der andere dann auch alles Mögliche mit mir machen. Wenn so meine Idee ist, nur mit dir oder durch dich kann ich glücklich werden, ist ein ziemlich gefährliches Modell. Und was sozusagen bis dann in dieser extremen Ausprägung von Narzissmus funktioniert, weil ich dem anderen eine Macht zuschreibe über mich, die sie oder er überhaupt nicht hat. So, das ist das eine, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Und das andere war, also wir beschäftigen uns viel damit, so, wie eine Beziehung beginnt und wie wir uns verlieben und was dann so alles passiert und bla bla bla. Wir beschäftigen uns weit weniger damit, wie eine Beziehung gut enden kann. Wir machen auf einer juristischen Ebene, machen wir Eheverträge, wo wir den materiellen Besitz regeln und so weiter. Wir machen keine Eheverträge darüber, wie wir denn eine Beziehung auf eine gute Art und Weise beenden können. Wir machen keine Verträge darüber und einigen uns darüber, welchen Trennungsprozess wir in welchen Schritten durchlaufen wollen. Wie wir mit unseren Verletzungen umgehen wollen. Aber eigentlich gehörte das bei unserer Lebenserwartung, und ich komme nochmal darauf zurück, ja, 15, 20 Jahre war halt die Beziehungsdauer und wurde dann durch Tod beendet. Und auch heute ist es im Schnitt, dauert die Ehe auch so knapp 15 Jahre. Und das sind die Zahlen, die du vom Statistischen Bundesamt kriegst. Die ganzen anderen, sondern nicht verheirateten Beziehungen, werden ja überhaupt nicht erfasst. Also das muss man auch fairerweise nochmal sagen. Aber wir lernen nicht, sozusagen, wie können Beziehungen gut enden? dass es eben nicht in der Zerstörung endet, im sich bekämpfen, in diesem vielleicht verbittert sein jahrelang es betrauern und nicht rauskommen, sondern durch den Schmerz hindurchgehen und es anerkennen und akzeptieren, dass Beziehungen tatsächlich endlich sind und dass es auf eine gute Art und Weise weitergehen kann. Weil ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Kindern. Die Art und Weise, wie die Eltern sich trennen, ist das Beispiel und Vorbild für die Kinder, wie sie mit dem Ende von Beziehungen umgehen werden. Das, was wir ihnen vorleben, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen. Und von daher, glaube ich, ist das gelingende Ende nicht nur gut für die beiden Partner in einer Beziehung, sondern es ist auch, du bist Rollenmodell für deine Kinder. Ja. Im Guten wie im Negativen. Und das ist schon eine Verantwortung, die wir tragen.
Ja. Und da spielt die Art und Weise der Trennung eine große Rolle. Ich meine, es gibt noch eine übergeordnete Statistik, die sagt, Trennungseltern erzeugen im Schnitt mehr Kinder, also Kinder, die wiederum dann Trennung vorleben. Also es ist ja auch häufig was Transgenerationales.
Meine Eltern sind auch geschieden.
Ja, ich habe es ja auch erlebt. Was nicht heißt, man soll in einer toxischen Beziehung oder wenn es nicht mehr passt, zusammenbleiben. Aber dann geht es eben genau um diesen Trennungsprozess. Und ich glaube, wenn die Kinder erleben, da entsteht ein Kampf, sie werden instrumentalisiert. Naja, das übernehmen die natürlich mit in ihr eigenes Beziehungsleben später. Und möglicherweise geben sie genau die Erfahrung wieder an ihre Kinder weiter. Dann haben wir genau das Thema. Ich finde es auch mal interessant. Ich meine, ich gehöre zu den Männern, zur Männerwelt und auch wie mit Trennung umgegangen wird. Ja, das ist praktisch, es gibt ja einmal die Komponente miteinander und dann gibt es ja noch, was ist auch drumherum. Also beispielsweise schließe ich mich davon weg, mache ich dann Schlüssel zu und sage, okay, ist gelaufen, noch ein bisschen drüber geschimpft und gut und mache so einen Schutzpanzer. Oder gehe ich zum Beispiel auch in eine Aufarbeitung, indem ich mit anderen Männern drüber spreche, mit anderen Freunden. Also ich kann jetzt nur von der Männerwelt sprechen, da gehöre ich nämlich hin. Oder das ist sozusagen da, wo ich Erfahrung habe. Ich finde spannend, der Bioenergie, also auch vielleicht nochmal den Unterschied, wie gehen Frauen und Männer mit Trennung um? Ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast. Also es gibt in der Bioenergetik, das fand ich ganz spannend, habe ich erst gelernt, gibt es so diesen Erklärungsansatz, beispielsweise immer verschiedene Energiefelder im Körper und es gibt einmal hier das Herz, was sozusagen bei Frauen der stärkere Energiepol ist, da wo auch die Brüste sind. Und sag ich mal, Mann, dann gibt es sozusagen die Genitalien, das ist dann beim Mann der stärkere Energiepol, bei der Frau wiederum der schwächere Energiepol. Deshalb ist auch eine Frau unglaublich verletzlich, wenn beispielsweise es um schlechten Sex geht oder Übergriffe beim Sex und so weiter. Und gleichzeitig aber, wenn es um Herzschmerz geht, die Männer dort einen sehr schwachen Pol haben und sehr schnell ins Mauern gehen, sich abschotten und so weiter, während manchmal Frauen, und ich glaube, man darf da jetzt auch keine Schublade oder kein Allgemeinkonzept drüber legen, aber manchmal schon das Gefühl hat, Frauen kommen manchmal über Trennungen schneller weg und Männer haben dann, auch wenn es von außen nicht so scheint, aber eine sehr tiefe Verletzung, die sie zumauern in sich. Gerade wenn vielleicht die Beziehung oder Trennung noch mit Verletzung einhergeht. Also wo manchmal auch so manchmal ich auch das Gefühl habe, da sind Unterschiede, wie wird auch mit Trennung umgegangen?
Also meine Erfahrung in den Trennungen ist das, und auch in der Paarberatung ist tatsächlich, dass die Frauen haben einen besseren Zugang sozusagen zu ihrem Herzzentrum, zu ihrer Gefühlswelt. Und sie setzen sich damit auch viel stärker auseinander. Das fällt Männern viel schwerer. Und sie es wirklich zu thematisieren. Mhm. Ich glaube, ich würde das gerne noch mal vertiefen in einem Podcast mit einer Frau, die gerade tatsächlich selber diese Trennungserfahrung gemacht hat, um noch mal sozusagen die Originalstimme dazu zu hören, wie das mit Frauen, weil das natürlich, ja, Männer und Frauen erleben Trennung noch mal unterschiedlich. Und das ist eine gute Idee. Da sollten wir jetzt auch mal eine kompetente, erfahrene Fachfrau einladen zu diesem Thema. Und vielleicht auch nochmal, und zum Abschied vielleicht nochmal eine andere Ebene, nämlich Oft wird das Beziehungsende ja als Scheitern erlebt. Wenn ich mir meine beiden Beziehungen anschaue, 14 Jahre und 22 Jahre, ja, das stimmt. Also die haben nicht länger gehalten. Da ist was zu Ende gegangen. Das war auch ein schmerzhafter Prozess. Das war was Trauriges, was Nicht-Gelingendes. Und gleichzeitig war das eine unglaubliche Lebensleistung. Also ich habe in meiner ersten Beziehung, wir haben zwei Kinder und ich bin inzwischen Opa und die sind so ihren Weg gegangen. Und in meiner zweiten Beziehung, was wir auf die Beine gestellt haben, eine Firma gegründet, Ausbildung ins Leben gerufen, also was in 22 Jahren, was wir an Lebensleistung erbracht haben, wo ich für mich einfach merke, da gibt's auch was zu feiern. Da gibt's wirklich was zu feiern für das, was uns in dieser Zeit gelungen ist. Und wir haben oft so diese, und das hat wieder was mit kollektivem Trauma auch zu tun, wir haben oft diesen Blick nur ins Negative und das ist sehr christlich geprägt. Also diese Idee, durch Leiden werden wir vollendet und so weiter. Aber zu feiern, was gelungen ist, was in der Beziehung, was wir gelernt haben, was wir geleistet haben, was, also auch sich da nicht selber abzuwerten, weil in den meisten Beziehungen ist ganz viel gelungen. Und das auch anzuerkennen, dem einen Raum zu geben. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, damit auch Trennung gelingen kann.
Da sind wir schon mal bei einem Teil eines guten Abschiedsrituals, also das Feiern. Wo ich in Bali war, habe ich eine Beerdigung mitbekommen und eine Trennung ist ja auch eine Art Beerdigung, ja, nur im übertragenen Sinne. Es geht was zu Ende, ja, wie der Tod. Und wie du gesagt hast, im Christlichen ist es dieses dunkle, dieser düstere Blick auf das Ganze. Und da haben sie, das war eine Feuerbestattung, die haben praktisch aufs Meer rausgeschoben, angezündet und die haben gefeiert, aber die haben geweint und gefeiert zugleich. Also es war alles im Raum. Und das ist genau das. Die haben das Leben des Menschen gefeiert, der da geht. Ja, und das passt, glaube ich, sehr gut, diese Analogie auch zu, wie gehen wir so christlich geprägt vielleicht mit Trennung und diesem Ende um. Ja, also feiern wäre schon mal so ein Teil des Rituals, wenn man, du hast mir ja schon mal erzählt, du hast schon mal so Ritual auch durchlebt, was Trennung angeht. Das fand ich irgendwie sehr inspirierend, wo verschiedene.
Ja, ich habe mit meiner Frau, wir haben ein Trennungsritual gemacht. Wir haben ein dreitägiges Trennungsritual gemacht. Und das bestand aus drei Phasen. In der ersten Phase haben wir sozusagen betrauert, was uns nicht gelungen ist und woran wir gescheitert sind. Wir haben das sehr ehrlich benannt. Die zweite Phase war, wir haben gefeiert, was uns alles gelungen ist und haben uns daran erinnert und wie viel das war. Also wenn man sich dann schon mal damit beschäftigt, wie viel einem da einfällt. Das war Phase 2 und Phase 3 war, wir haben uns wechselseitig freigegeben und uns so den Segen für den weiteren Weg gegeben. Also nicht nur freigegeben, sondern dem anderen auch das Beste gewünscht, was ihr passieren kann. So dieses Danke für die Zeit, die wir zusammen gehabt haben. Und ich wünsche dir allen Segen und Glück dieser Welt für das, was die Zukunft dir bringt.
Ja, das ist doch ein schönes Ritual. So. Ich meine, da brauchst du auch wieder den Gegenüber oder das Gegenüber. Ja. Das ist ganz wichtig. Das geht natürlich nur, wenn der andere sich auf sowas einlässt und das auch von Herzen machen möchte, gemeinsam in so einem Abschiedsritual, aber ich meine, das ist ja sowieso die Grundlage, dass es das Gegenüber braucht.
Und wir sind durch alle Gefühle von Schmerz, Wut, Angst und alles, was da hochkommt, da sind wir durchgegangen. Also das war keine Vermeidungsstrategie, sondern diese Art von Trennungsritual, das war möglich, nachdem wir sozusagen auch durchs Tal der Tränen, der Enttäuschung, der Wut, Angst, alles durchgegangen sind.
Und wenn wir es mal davon ausgehen, das Gegenüber steht für sowas nicht zur Verfügung, kann man trotzdem für sich durch einen Abschiedsprozess gehen und im Prinzip auch solche Phasen durchlaufen.
Exakt, ja. Wenn der andere nicht zur Verfügung steht, was der Königsweg wäre, dann kannst du aber immer noch die zweitbeste Lösung ist und dann machst du es für dich alleine, weil dein Leben geht auf alle Fälle weiter.
War noch ein gutes Abschlusswort. Vielen Dank, Axel.
Danke, Timo. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.